Ich bin die Tina. Und ich finde es faszinierend, wo wir durchs Teleskop geschaut haben, die Kraterlandschaft vom Mond. Das finde ich sehr schön.
Ja, ich bin Daniela und ich finde es auch am schönsten, durch das Teleskop zu schauen.
Ich bin der David und ich finde auch das gut, durch das Teleskop zu gucken, wenn man da viel erfahren kann. Wir haben den Mond angeschaut, man hat jeden einzelnen Krater sehen können. Einen sehr guten. Ich habe mir Klagenfurt eigentlich bei Nacht anders vorgestellt.
Ja, ich bin der Manuel und also ich finde das irgendwie faszinierend, da das Ganze mit der Kuppel, wie sich das bewegt, aufmachen, das ganze Teleskop, wie viel Technik da eigentlich dahinter ist.
Scholzka Soba. Das Schülerinnen- und Schülerradio auf Agora. Jeden Dienstag um 19 Uhr. Sag Dorek, ob 19. Juli.
Hallo, ihr hört eine Sendung der Hauptschule 12 in Klagenfurt zum Thema Die Sternwarte in Klagenfurt. Für die Sternengucker und das Schülerradio-Team der HS12 begrüßen euch Daniela, Arnela, Tina, Janana, Manuel und David. Professor Manfred Bosch leitet die Sternwarte im 32 Meter hohen Turm auf dem Kreuzberge. Dieser Turm hat eine besondere Geschichte.
Es hängt mit einem Kaiserbesuch zusammen, Kaiser Franz Josef und seine fast berühmtere Sisi, von der ihr vielleicht schon gehört habt oder einen Film gesehen habt, der hat sich in der Mitte des 19. Jahrhunderts nach Klagenfurt begeben, um hier ein Manöver zu beobachten, nicht? Und damit der Kaiser hier sehr viel mitbekommt und sieht, hat man einen Turm errichtet.
Herr Professor, seit wann gibt es diese Sternwarte?
Ja, die Sternwarte Klagenfurt wurde vor über 40 Jahren errichtet und den Hintergrund dazu geboten hat eine totale Sonnenfinsternis. Da hat sich so eine Sonnenfinsternis in Italien ergeben und da sind ein paar Klagenfurter nach Italien gefahren, um diese Sonnenfinsternis in Augenschein zu nehmen und die waren so begeistert, dass sie sich nach der Rückkehr gesagt haben, wir bauen in Klagenfurt für die Klagenfurt und für die Kärnten und für die Touristen und Gäste eine Sternwarte.
Moon glow, lamp low, all I need is a rainbow and true love, just like sugar in my coffee. Moonbeam sleeping, all I need is a sweet dream and true love, just like honey in my tea. Skies says goodbye, the wink of an eye, bright blue yawning to the west. Windows are shining as the sun goes down fighting, and the houses on the hill are getting undressed. Moonshine, dream time, all I need is a gold mine and true love, just like sugar in my coffee. sun goes down fighting, and the houses on the hill are getting undressed. Moon glow, lamp low, all I need is a rainbow and true love, just like sugar. True love, just like honey. True love, just like sugar in my coffee. Coffee, coffee.
Können Sie uns einige Sternbilder erklären?
Ja, wir sehen hier ein ganz besonderes Sternbild, ein besonders schönes Sternbild, nämlich das Himmelsweh. Ihr seht dort oben diese Anzahl von Sternen, ein in die Breite gestrecktes Weh darstellend, und das ist das Sternbild Cassiopeia. Und mit diesem Sternbild hat es, wie mit fast allen Sternbildern, eine besondere Geschichte. Die Cassiopeia war eine Königsgemahlin, nicht? Und sie war verheiratet mit dem König von Äthiopien. Unter Äthiopien hat man sich im Altertum, in der Antike, also nicht das afrikanische Äthiopien vorgestellt, sondern das war die Gegend Syrien, Jordanien, Israel, Mesopotamien, nicht? Und der König hat Kephas geheißen, und die Cassiopeia war eine sehr schöne Dame, und sie hat behauptet, sie sei also die schönste Frau der Welt, nicht, in der Sage, in der Mythologie, in der griechischen. Und ja, das hat sie den Nereiden gegenüber behauptet. Die Nereiden, das waren 50 mehr Göttinnen, nicht, und die wurden auch alle sehr schön. Na, und da ist es dann zu einem großen Wirbel gekommen, nachdem eine Dame 50 anderen gegenüber erklärt hat, sie sei die schönste. Naja, und die haben sich beim Zeus, beim Göttervater, beschwert, und der hat ein furchtbares Strafgericht über die Cassiopeia und über ihren Gemahl, den Kephas, herabgesenkt, und zwar sollten sie ihre Tochter, die Andromeda, opfern, nicht, also schon eine übertrieben harte Strafe, nicht, und dem Königspaar ist aber nichts anderes übrig geblieben, und sie haben die Tochter an einen Felsen gebunden, und dort sollte sie von einem Meeresungeheuer aufgefressen werden. Und knapp bevor also das Meeresungeheuer sich auf die auch sehr schöne Andromeda gestürzt hat, ist der griechische Sagenheld Perseus gekommen, nicht, mit einem Pferd, mit dem Pegasus, und auch so geflügelte Schuhe hat er angehabt, mit denen er so ebenfalls fliegen kann, und hat die Andromeda befreit. Und die beiden, die Andromeda und der Perseus, die haben sich dann ineinander verliebt, nicht? Aber dann ist wieder jemand gekommen, eine sagenhafte Figur, eine Sagenfigur, und hat ältere Rechte auf die schöne Andromeda geltend gemacht, und dann hat also alles wieder von vorne begonnen. Und dem Zeus und seiner Gattin, der Hera, ist dann aber die Geduld gerissen, wenn man das so ausdrücken darf, und er hat alle Beteiligten an diesem mythologischen Drama an den Himmel versetzt. Die Cassiopeia, die wir hier über uns haben, den Kephas, der da drüben ist, nicht, den Perseus, in dem sich jetzt ein ziemlich heller Komet aufhält, der Komet mit der wissenschaftlichen Bezeichnung 17P Holmes, die Andromeda ist hier entlang gestreckt. Ihr seht also diese drei schönen hellen Sterne, das ist die Andromeda, und rechts von der Andromeda, also südlich, ist ein Viereck aus Sternen, das ist der Pegasus, nicht? Und alle diese mythologischen Figuren strahlen jetzt am Himmel. Leider ist es heute ein wenig bewölkt und dunstig, sodass wir nicht alle Sterne dieser Sternbilder bewundern und sehen können, aber einige haben wir also hier vor Augen. Ich habe vorhin gehört, hat jemand gefragt, welche Bewandtnis es sich mit diesen hellen drei Sternen hier hat. Das ist das sogenannte Sommerdreieck. Dieser Stern und dieser Stern werden als Sommerdreieck bezeichnet. Es handelt sich um die hellsten Sterne der Sternbilder Schwan, Leier und Adler. Nicht? Es ist zwar jetzt schon bald Winter oder Spätherbst ist es jetzt nicht, und trotzdem haben wir noch einige Sommersternbilder am Himmel, wie das berühmte Sommerdreieck. Und diese Sterne nennen die Astronomen Deneb. Deneb ist der Hauptstern im Schwan. Dann die Vega im Sternbild Leier und Altair im Sternbild Adler. Na, und wenn man diese drei Sterne, wenn man mit diesen drei Sternen bzw. Sternbilder schon einmal vertraut ist, dann kann man sich am Himmel bald weiter bewegen, indem man also eine Sternkarte zur Hand nimmt und von dem Adler, vom Schwan und von der Leier ausgehend auf himmlische Entdeckungsreisen geht. Na, und dann ist bald der nächste Schritt also auf dem Weg zu einem Amateurastronomen getan. Die Milchstraße ist unsere engere kosmische Heimat. Die Milchstraße setzt sich aus ungefähr 200 Milliarden von Einzelsternen, von Fixsternen zusammen, wie unsere Sonne auch ein Fixstern ist, nicht? Und diese 200 Milliarden Einzelsterne bilden unsere Galaxis. Galaxis heißt Milchstraße, und im Kosmos, im gesamten Universum befinden sich Hunderte von Milliarden solcher Milchstraßen, solcher Galaxien. Eine davon ist, ist der große Andromeda-Nebel, den wir heute noch mit dem großen Refraktor betrachten werden.
Was ist ein schwarzes Loch?
Ja, das ist eine beliebte Frage. Die Antworten sind weniger beliebt. Man kann das nämlich nicht mit einem Satz erklären. Aber ganz kurz und populär astronomisch gefasst handelt es sich bei einem schwarzen Loch um einen sozusagen gestorbenen Stern, der über eine derart mächtige, ganz kurz und populär astronomisch gefasst handelt es sich bei einem schwarzen Loch um einen sozusagen gestorbenen Stern, der über eine derart mächtige Gravitation verfügt, dass sogar Lichtstrahlen diesen Stern nicht mehr verlassen können. So kompakt ist dieses Gebilde und dadurch können wir so einen Stern nicht sehen. Wenn kein Licht entsandt wird, können wir ein Objekt nicht sehen und deshalb nennen die Wissenschaftler so eine Sternleiche schwarzes Loch.
Weiß man, wie viele es davon gibt?
Nein, das weiß man nicht, aber man hat bereits einige in unserer Heimatgalaxie, in unserer Milchstraße berechnet.
Und wie groß ist so ein schwarzes Loch?
Ja, auch das ist mit wenigen Worten nicht zu sagen. Es gibt schwarze Löcher von der Größe beispielsweise der Erde und es gibt schwarze Löcher, die Millionen von Sonnenmassen in sich vereinigen und also dementsprechend größer sind. Es gibt auch sehr kleine schwarze Löcher, die vielleicht nur einen Kilometer Durchmesser haben.
Wie viele verschiedene Sternarten gibt es?
Ja, es gibt eine ganze Menge von Sternarten. Es gibt kühlere Sterne, heißere Sterne, normal heiße Sterne, überheiße Sterne. Und das kann man auch sehen mit freiem Auge, wie heiß so ein Stern ist. Die Vega, die wir vorhin gesehen haben über unseren Häuptern, das war dieser weißlich gleißende Stern. Und ein Stern, der uns weiß erscheint, ist ein besonders heißer Stern. Und je orangefarbener oder rötlicher ein Stern am Himmel prangt, desto kühler ist er. Kühler muss man sich also nicht so vorstellen, dass man dort oben einen Wintermantel bräuchte, nicht wenn man sich auf so einem Stern befindet. Sondern ein kühler Stern hat vielleicht eine Oberflächentemperatur von etwa 4000 oder 5000 Grad. Die Oberflächentemperatur unserer Sonne beträgt 7000 Grad Celsius.
Wie groß ist die Sonne im Vergleich zur Erde?
Würden wir im Weltraum eine Waage aufstellen und in die eine Waage die Sonne legen, dann müssten wir in die andere Waagschale 333.000 Erdkugeln legen, damit die Waage im Gleichgewicht ist. Also um so viel größer als die Erde ist die Sonne. 333.000 Mal hat die Sonne mehr Masse als die Erde, um es exakter auszudrücken.
Die schauen in die Sonne und die schauen in die Sonne und die Sonne und die scheint und die schauen in die Sonne und die Sonne und die scheint. Die schauen in die Sonne und die scheint der alte Wolfer und die schauen in die Sonne in irgendeiner Stadt. Die schauen in die Sonne und die schauen in die Sonne in irgendeiner Stadt und die Sonne und die scheint und die schauen in die Sonne. Die schauen in die Sonne und die scheint der alte Wolfer und die schauen in die Sonne in irgendeiner Stadt und dann dreht sie noch was um, was sie bis jetzt nicht umdreht hat und die schauen in die Sonne in irgendeiner Stadt. Die schauen in die Sonne, die schauen, die schauen, die schauen.
Wie entsteht oder bildet sich ein Stern?
Ja, ein Stern ist eine Kugel aus Gas, vorwiegend Wasserstoff, nicht? Und im Weltraum ist ja nicht nur Leere, sondern da gibt es auch Materie, vorwiegend in Form von Wasserstoff, und gelegentlich zieht sich so eine Wasserstoffwolke zusammen, wird immer dichter, und je dichter so eine Wasserstoffwolke wird, desto höher wird der Druck in ihrem Inneren, und je höher der Druck wird, desto höher wird die Temperatur, bis die Temperatur so hoch ist, dass thermonukleare Prozesse entstehen, dass also dieser Wasserstoff in ein anderes Element umgewandelt wird, in Helium, und so beginnt dann der Stern zu strahlen, indem er durch diese Fusion von Atomen Energie abgibt. So ungefähr entsteht ein Stern, und Sterne leben verschieden lang. Es gibt Sterne, die existieren nur ein paar Dutzend Millionen Jahre, und es gibt Sterne, die leben einige Milliarden Jahre. Die Sonne ist auch das betreffend ein durchschnittlicher Stern. Die Sonne leuchtet am Himmel also schon seit 5 Milliarden Jahren, und sie wird also sicherlich auch die nächsten 5 Milliarden Jahre am Himmel leuchten. Allerdings wird sie in einigen Milliarden ihre Größe ausweiten. Sie wird zu einem sogenannten roten Riesen sich aufblähen. Und da wird die Erde dann leider verschluckt werden von den Strahlen der Sonne, und in der Temperatur, in der hohen Temperatur dieses roten Riesen Sonne dann wohl endgültig also verglühen und sich auflösen. Dieser rote Riese, der zieht sich dann wieder zusammen. Die Astronomen und besser gesagt Astrophysiker können das genau berechnen, zieht sich dann wieder zusammen. Es kann dann passieren, dass sich so ein zusammengezogener roter Riese dann wieder aufbläht. Sterne pulsieren in kürzeren oder längeren Abständen. Aber so viel wir wissen, wird die Sonne ein relativ undramatisches Ende nehmen. Sie wird als sogenannter weißer Zwerg einmal enden. Das ist der Rest so eines roten Riesen, und die Materie eines solchen weißen Zwerges ist sehr, sehr dicht gepackt.
Wie groß ist ein einzelner Stern?
Ja, auch das ist eine Frage, die man also nicht mit einem Satz beantworten kann. Unsere Milchstraße setzt sich so wie der große Andromeda-Nebel aus circa 200 Milliarden von Einzelsternen zusammen. Unsere Sonne ist einer dieser Sterne. Ja, und da gibt es sehr viel größere als die Sonne, aber auch kleinere als die Sonne. Wie groß so ein Stern wirklich ist, beispielsweise die Sonne mit ihrem Durchmesser von 1,2 Millionen Kilometern, ja, das kann man sich sehr schwer vorstellen. Wahrscheinlich überhaupt nicht. Wir können das berechnen, und die Professoren strengen da ihre Berechnungen an. Das geht relativ locker vor sich, aber unser Gehirn reicht nicht dazu aus, solche Größenordnungen zu begreifen. Aber versuchen wir es mit einem Gedankenexperiment, nicht, das ein wenig veranschaulicht, um welche Größenordnungen es sich handelt. Verkleinern wir unser Sonnensystem 100 Millionen Mal, dann würde die Erde auf die Größe einer etwas größeren Orange zusammenschrumpfen. Also 100 Millionen Mal verkleinert ist gleich Erde Orange. Die Oberfläche dieser Orangenerde müsste euch vollkommen glatt poliert vorstellen. Vielleicht, wenn jemand über eine besonders empfindsame Fingerkuppe verfügt, könnte man den höchsten Berg der Erde, den Mount Everest, erahnen mit der Fingerkuppe. Der Mond würde diese Orangenerde in einer Entfernung von 3,5 Metern umkreisen und hätte einen Durchmesser von knapp 3,6 Zentimeter. Also 100 Millionen Mal verkleinert, Erde orange und der Mond 3,5 bis 3,6 Zentimeter Durchmesser. Die Sonne wäre bei Beibehalt dieses Maßstabes eine Kugel von 14 Meter Durchmesser. Nicht? Und 200 Milliarden solcher Einzelsonnen sind in unserer Galaxie. Da gibt es dann Kugeln, die vielleicht 100 Meter Durchmesser haben, nicht? Und Kugeln, die vielleicht nur 5 Meter Durchmesser haben, bei Beibehalt dieses Maßstabes. So ungefähr kann man sich also diese gewaltigen Größenordnungen ein wenig besser vorstellen.
Wie lange braucht das Licht von der Sonne zur Erde?
Ungefähr 8 Minuten. Das Licht pflanzt sich mit einer unvorstellbaren hohen Geschwindigkeit fort, nämlich 300.000 Kilometer pro Sekunde. So schnell ist ein Lichtstrahl unterwegs, und dann kann man ausrechnen, wie lange er, also der Lichtstrahl, braucht, um eine Entfernung von 150 Millionen Kilometern zu überbrücken. Das ist die Entfernung Erde-Sonne.
Herr Professor, ist die Venus ein Morgen- oder ein Abendstern?
Die Venus ist so etwas wie der Schwesterplanet der Erde. Sie ist fast so groß wie die Erde und wird auch als Morgenstern oder Abendstern bezeichnet. Nicht das ganze Frühjahr und den Frühsommer über war die Venus hier jetzt als Abendstern zu sehen, und jetzt ist die Venus Morgenstern.
Der Saturn wird von vielen Monden umkreist, der größte davon heißt Titan. Am 14. Jänner 2004 ist auf dem Titan eine Sonde niedergegangen.
Diese Sonde war an Bord eines Raumschiffes, des Mutterschiffes, von 1997 an unterwegs zum Saturn. Und das war die berühmte oder ist die berühmte Mission Cassini, benannt nach einem italienischen Astronomen, der die Ringe des Saturn näher in Augenschein genommen hat und draufgekommen ist als erster, dass das nicht ein Ring ist, sondern mehrere.
Und dann erzählt er uns ein besonderes Geheimnis.
An Bord dieses Raumschiffes, dieses Cassini-Raumschiffes, befindet sich eine CD mit meinem Namen und mit einer Grußbotschaft an die Bewohner des Saturn, an die fiktiven Bewohner des Planeten Saturn. Nicht die NASA und die Europäische Weltraumbehörde, die an diesem Projekt federführend also beteiligt waren, haben Astronomen aus aller Welt eingeladen, sich also auf einer CD namentlich zu verewigen. Und ich bin da also auch zum Zuge gekommen, und jeder hat dürfen auch einen Satz niederschreiben. Nicht? Und so kreise ich jetzt um den Saturn. Ich weiß nicht wie lange, aber mindestens also noch zwischen 65 und 70 Mal.
Fight the future.
hört eine Sendung der Hauptschule 12 Klagenfurt zum Thema die Sternwarte Klagenfurt. Inzwischen ist Herr Christian Zechner zu uns gekommen. Mit ihm werden wir die Führung fortsetzen.
Von mir auch noch einmal einen schönen guten Abend und herzlich willkommen auf der Sternwarte Klagenfurt. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt von der theoretischen Astronomie in die praktische Astronomie, in die Himmelsbeobachtung. Der Wettergott ist uns hold und somit können wir doch noch einen Blick auf den ganz, ganz tollen Kometen P17 Holmes erhaschen. Die Aufsuchmöglichkeiten vom Kometen P17 Holmes jetzt um diese Jahreszeit gestaltet sich also als relativ einfach. Man schaut einfach gegen den Himmel. Im Zenit befindet sich eben dieses sogenannte Pegasus-Quadrat, das sich aus diesen vier Sternen hier zusammensetzt. Man nehme dann die linke obere Ecke von diesem Quadrat und zähle dann 1, 2, 3 und beim dritten Stern dann knapp daneben befindet sich ein schwacher Schimmer. Ja, der wird jetzt leider durch eine schwache Wolke verdeckt, wir müssen ein bisschen warten. Jetzt kommt es wieder etwas besser hervor. Also von diesem Stern links daneben sieht man einen schwachen Schimmer und das ist dieser Komet. Es ist also die Kometensensation des Jahrzehnts. Der letzte helle Komet, vergleichbare freisichtige Komet, war Hale-Bopp im Jahre 1997. Die Kometen generell sind Überbleibsel aus der Entstehung des Universums. Das heißt, sie sind also sehr, sehr alt und kommen aus zwei unterschiedlichen Regionen. Dieser Komet ist ein kurzperiodischer Komet mit einer Laufzeit von 7 Jahren um die Sonne. Das heißt, er kehrt eigentlich alle 7 Jahre einmal in Sonnennähe zurück und wird somit theoretisch auch für uns Erdenbewohner sichtbar. Bei diesem Kometen hat es sich in letzter Zeit aber um ein sehr, sehr, sehr schwaches Objekt gehandelt. Das bedeutet, dass man diesen Kometen nie mit freiem Auge beobachten hat können. Und das war genau dieses Problem. Und dieser Komet hat jetzt also einen unwahrscheinlichen Helligkeitsausbruch durchlebt. Er ist über 1 Million Mal heller geworden als normal. Und das ist also die Sensation dieses Jahrzehnts und ein freisichtiger Komet ist immer was Tolles. Wenn wir jetzt diesen Kometen dann mit dem Großfeldstecher beobachten werden, dann vergessen Sie bitte alle Vorstellungen von einem herkömmlichen Kometen mit den üblichen Schweifen. Dieser Schweif verbirgt sich nämlich hinter dem Kometen. Das heißt, wir schauen von vorne auf diesen Kometen drauf und deswegen sieht man eigentlich ein rundes Nebelfleckchen, das in der Mitte im Zentrum dann doch wesentlich heller ist. Und im Vergleich zu den nadelpunktfeinen Sternen kann man da einen sehr, sehr schönen Unterschied erkennen.
Herr Zechner, was versteht man überhaupt unter Kometen?
Prinzipiell ist es so, dass ein Komet ein loser Gesteins- und Eisbrocken ist. Und dieser Gesteinsbrocken von nur wenigen Kilometern Durchmessern kann natürlich, wenn er in Sonnennähe gelangt, dann instabil werden. Das heißt, es können große Stücke von diesem Kometen dann wegbrechen anfangen. Weil in Sonnennähe ist es ja bekanntlich wärmer und dadurch beginnt das Eis zu schmelzen und der Komet zerbröckelt. Und diesen Kometenschweif, den wir dann da sehen, ja, das ist also nichts anderes als Gas- und Staubteilchen, die hunderttausende Kilometer in den Weltraum dann ragen. Also es kann mit einem Asteroiden zu tun haben, der eben mit dem Kometen kollidiert ist, oder einfach Instabilitäten auch nach so langer Zeit im Kern. Es könnte zu einer Gasexplosion gekommen sein, der eben diesen Kometen dann zur Explosion gebracht hat und uns dann so ein tolles Himmelsschauspiel zeigt.
Wie weit ist dieser Komet entfernt?
Also der Komet ist jetzt ungefähr 20 Lichtminuten von uns schon entfernt. Bitte, er ist weiter wie die Sonne entfernt und zwar ungefähr 1,8 astronomische Einheiten, also eine astronomische Einheit ist genau eine Sonnenentfernung, Erde, Sonne.
Der Komet 17b Holmes wird bis Jahresende noch mit freiem Auge oder mit einem Fernglas zu beobachten sein.
Seit wann beobachtet man Kometen?
Kometen sind schon seit der Antike bekannt, wurden damals allerdings als Teufelsboten bezeichnet, weil sie ja plötzlich am Nachthimmel aufgetaucht sind zwischen den Sternen und zum Teil so hell waren, dass sie auch am Taghimmel zu erkennen waren. Ja. Im 16. Jahrhundert hat man dann eben angefangen, haben Astronomen angefangen, eben diesem Phänomen nahe zu gehen und haben dann eben herausgefunden, dass es sich eben um solche Körper handelt, die einfach unser Sonnensystem passieren und in Sonnennähe halt eben diese Schweife bilden aufgrund der Eis- und Gasverdampfung im Weltraum.
Herr Zechner hat aber noch eine weitere Überraschung für uns.
Im Stern zum Teil so hell waren, dass sie auch am Taghimmel zu erkennen waren. Ja. Im 16. Jahrhundert hat man dann eben angefangen, haben Astronomen angefangen, eben diesem Phänomen nahe zu gehen und haben dann eben herausgefunden, dass es sich eben um solche Körper handelt, die einfach unser Sonnensystem passieren und in Sonnennähe halt eben diese Schweife bilden aufgrund der Eis- und Gasverdampfung im Weltraum.
Herr Zechner hat aber noch eine weitere Überraschung für uns.
Im Sternbild Cassiopeia befindet sich ein schöner offener Sternhaufen, der mit bloßem Auge zwar nicht zu sehen ist, aber mit kleinen Fernrohren durchaus schon einen hübschen Anblick vermittelt. Dieser offene Sternhaufen ähnelt nämlich sehr stark dem außerirdischen ET. Ist also jetzt eine zufällige Ansicht von der Erde aus. Es ist also ein offener Sternhaufen, der sich in mehreren hundert Lichtjahren von der Erde aus Entfernung befindet. So, vielleicht beschreibe ich einmal kurz, was man hier im Okular des großen Refraktors zu sehen bekommt. Es sind einmal auffällig zwei wesentlich hellere Sterne. Ja? Das sind die Augen vom ET. Und sie befinden sich, wenn wir uns jetzt wieder das Ziffernblatt hernehmen, wenn man gerade hineinschaut, Richtung 8 Uhr. Das heißt, das Männchen steht also nicht so drin, sondern liegt. Der Kopf auf 8 Uhr, dann die Beine befinden sich auf 2 Uhr und die Arme sind zwei Sternenketten, die hat er also vom Körper weg gestreckt. Und bitte alle, die nicht sehen, sofort sich melden, dann bin ich also beim Hineinschauen behilflich. Bitteschön.
Ever do, and I think to myself, What a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. What a wonderful world.
Wir hoffen, euer Interesse für die Sternwarte Klagenfurt geweckt zu haben. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag gibt es spannende Führungen, jeweils um 19 Uhr.
Es verabschieden sich Tina,
Manuel,
Cenana,
Daniela,
Arnela
und David.
Sendungsbetreuung Birgit Latterer, Hermann Löffler, Magister Robert Klepp von der Hauptschule 12 in Klagenfurt und Hans Marizzi, Kärntner Medienzentrum.
Scholska Soba. Das Schülerinnen- und Schülerradio auf Agora. Jeden Dienstag um 19 Uhr. Sagt Dorek ob 19. Uhr.